Hallo und herzlich willkommen hier zurück, ja, in eurem wöchentlichen Videocast. Und ich habe wieder an meiner Seite den Martin Skriptak. Hallo Martin.
Hallo Holger.
Schön, dass du wieder da bist. Wir haben ja letzte Woche schon über das spannende Thema Verhandlungen gesprochen.
Übrigens, wir haben das letzte Woche nicht aufgelöst. Verhandlungen. Das ist, wenn der Trainer das Ganze liebevoll vorbereitet. Am Ende des Wortes, wenn schon alles gemalt ist, merkt, ich habe keinen Platz mehr, dann wird es dann so gelöst.
Okay. Ja, sieht gut aus, ne? Also wirklich, du kannst malen, ne? Sehr schön. Ja, und das ist auch nicht malen nach Zahlen, das wollen wir nicht vorgegeben, ne?
Nein,
ja.
Wenig.
Ja, schön, dass wir wieder im Thema Verhandlungen sind. Und ja, wir waren letzte Woche so ein bisschen stecken geblieben bei dem ganzen Thema mit Vorbereitung auf,
genau,
Verhandlungen.
Die Vorbereitung hatten wir. Ne?
Und ja, da würde ich jetzt auch gerne weitermachen, weil ich da noch ganz, ganz viele Fragen habe, wie ich mich so vorbereite. Ich hatte ein bisschen schon aus meiner Erfahrung gesprochen, was ich so mache, wobei da auch ganz viel intuitiv ist oder auch erfahrungsbedingt.
Ja, wobei du es ja auch schon sehr, sehr lange machst.
Wahrscheinlich,
trotz deiner 23,5 Jahre.
Ja, ne, knapp 24 sind es jetzt, ja. Ich gehe auf die 29.
Damit ist das auch.
Viele Kerzen auf der Torte.
Damit ist das auch geklärt. Wir hatten in der letzten Woche hatten wir schon einige so spielerische Ansätze, wie man sich halt vorbereiten kann. Ich habe dazu noch ein paar mehr mitgemacht, weil das in der Interaktion sich ganz gut macht, auch mal Holgers Erfahrung mit aufzunehmen. Ich ergänze dann noch ein bisschen dazu, damit ihr tatsächlich den maximalen Input habt, wie man sich denn auf solche Verhandlungssituationen, die ja auch für den einen oder anderen nicht ganz so einfach sind und auch nicht mal die angenehmsten Situationen, weil halt dieser drohende Beziehungskonflikt, der zwischen den Verhandlungspartnern entsteht, ja durchaus immer so ein bisschen mitschwingt, wie man sich darauf vorbereiten kann. Holger, Stage is yours.
Ja, jetzt. Das Los ist gezogen.
Und jetzt mal gucken, ob es eine Niete ist oder ein Hauptgewinn.
Ja, bei Lösen, bei dir ist immer Hauptgewinn.
Ja, du weißt es nicht. So, du kommst aus dem Gefängnis frei, gehe sofort dorthin. Nein.
Ja. Wie steht es um Ihre Verhandlungsmacht? Oh, das erinnert mich an Star Wars.
Das ist ein super, super spannendes Thema. Verhandlungsmacht ist, wie sieht es denn aus, welche Voraussetzungen, welche Möglichkeiten habe ich denn, wenn diese Verhandlung nicht funktioniert? Das heißt, habe ich eine Alternative, habe ich einen Plan B? Wem von beiden, wer hat die bessere Alternative, den besseren Plan B? Und je nachdem, wie es halt darum bestellt ist, wird er natürlich in seiner Verhandlung auch ganz anders auftreten. Machen wir mal ein Beispiel. Wir haben aktuell auf dem Immobilienmarkt haben wir sehr, sehr viele, die ein Haus gerne kaufen würden und deutlich weniger, die ihr Haus verkaufen wollen. Das heißt, der Verkäufer hat eine deutlich höhere Verhandlungsmacht. Das heißt, der kann sich innerhalb dieser Verhandlung natürlich auch viel mehr rausnehmen. Wohingegen der Käufer halt, selbst wenn er sagt, ich würde hier gerne nochmal nachverhandeln, hier würde ich nochmal ein bisschen drücken, hier würde ich mal noch ein bisschen bemängeln, wird er sich damit fast zwangsläufig in einen Beziehungskonflikt hineinmanövrieren, der dann am Ende zu einem Verhandlungsabbruch führen würde.
Ja, Verhandlungsmacht, ich sehe es auch immer so bei den Zielen, die ich mir in der Verhandlung stecke, das hat man ja schon mal besprochen, dass ich, wenn ich jetzt wenig Verhandlungsmacht habe, dass ich mir, würde ich mal sagen, ja, kleine Zwischenerfolge setze. Mhm. Ja, dass ich also zum Beispiel, wenn ich jetzt beim Hauskauf wäre und wäre jetzt in der Position, dass ich das Haus gerne haben möchte, halt auch solche Punkte bringen wie ja, ich zahle es in bar, ne? Mhm. Oder ich nehme noch, was weiß ich, den Teppichboden mit oder also solche Dinge, wo ich dann sage, okay, damit rücke ich schon entgegen, genau. Ohne jetzt im Prinzip ja, mich vor die Knie zu werfen oder für die Füße zu werfen.
Genau, ich entscheide mich schnell. Ich werde jetzt in Bezug auf zum Beispiel den Immobilienmakler, der auch diese Entscheidung am Ende treffen kann, ob man derjenige wird, ja oder nein, dass man jetzt sagt, okay, Provision, red mal gar nicht drüber, ist klar. Das sind natürlich dann auch so kleine Punkte, wenn man die proaktiv, also gleich von sich aus mit einbaut, dass man da natürlich auch signalisiert, dass man die Verhandlungsmacht des anderen A erkannt hat, B ein Stück weit anerkannt und damit auch weiß, wie die Spielregeln funktionieren, weil wer sich gegen Spielregeln richtet, wird am Ende ja entweder den Spielabbruch zur Folge haben. Ja, höchstwahrscheinlich sogar, weil die anderen nicht mehr mitspielen wollen.
Ja, ist auch zu überlegen, okay, was wird der andere, wenn er da nicht mitgeht, was kann ich dann bieten? Also so mehrere Optionen einfach aufzubauen. Ne? Man geht ja auch manchmal in Verhandlungen rein, wo man wirklich, wenn irgendwas passiert ist, ne, wo man jetzt sagt, okay, da komme ich jetzt nicht mehr raus. Ne? Also da bin ich jetzt einfach, ist halt Mist und muss aber trotzdem ein Ergebnis verhandeln und weiß, dass also von vornherein, das ist eigentlich ja, was weiß ich, nur noch um Schadensbegrenzung geht oder um einen guten Abschluss eines Projektes. Und dass ich dann mir halt wirklich auch klar mache, okay, wenn derjenige den Punkt nicht mitgeht, was kann ich dann bieten? Also ich muss da wirklich mehrere Szenarien im Kopf einfach durcharbeiten und halt wirklich sagen, okay, es kann halt auch passieren, dass wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich zahle bar, sagt, nö, will ich nicht. Ne? Genau. Also, oder wenn ich sage, ich zahle schnell, sagt, nö, langsam ist auch okay. Ne? Also dass ich dann immer wieder auch eine Option habe, die ich reinbringen kann, dass ich nicht irgendwann mal den Punkt habe, wo ich sage, okay, jetzt stehe ich still, jetzt kann ich nicht weiter, jetzt habe ich kein Argument mehr. Weil dann ist meine Verhandlungsmacht gänzlich gebrochen. Also dann genau. Habe ich auch keine Kleine mehr, dann habe ich gar nichts.
Dann habe ich gar nichts mehr. Und am Ende diese Option, die ich da gebe, dass ich versuche noch ein bisschen mit dem anderen in Interaktion zu bleiben, ist natürlich auch, kann auch eine Strategie sein, dass ich sage, ich versuche zumindest keinen kalten Verhandlungsanbruch zu haben, dass man sich nochmal sortieren kann, nochmal nachdenken kann. Für viele sind ja Verhandlungen tatsächlich Stresssituationen. Vielleicht ist auch für den Gegenüber, für das Gegenüber, wenn der oder diejenige dann nochmal drüber nachdenkt, sagt, naja, so schlecht war jetzt die Lösung gar nicht, die wir hatten, dass da auch teilweise ein bisschen Moment ist und dass man sich halt die Fähigkeit bewahrt, sich wieder an den Tisch setzen zu können und die Verhandlung irgendwo anknüpft. Ja. Auch das kann ja häufig Sinn machen.
Ja, ich kann auch meine Verhandlung unterbrechen, ganz klar. Ne? Also wenn ich zum Beispiel merke, okay, ich komme jetzt hier nicht weiter, aber dann halt immer eine Option bieten, sagen, okay, ist das überhaupt möglich? Ist ja auch nicht in allen Fällen möglich. Ne? Also es kann auch manchmal sein, dass es einfach an dem Termin dann halt eine Lösung gefunden werden muss oder ein Ergebnis gefunden werden muss. Nicht immer eine Lösung, aber ein Ergebnis. Und ja, bei Verhandlungsmacht ist schon schwierig. Also wenn ich da wenig habe, was ich halt auch nicht mag, ist dann, wenn dann so dieses, nach dem Motto, ja, wir wollen doch alle und wir sind ja alle, ist immer ein bisschen schwierig. Ne?
Naja, weil es halt am Ende eine Grundmanipulation ist, wenn man solche Suggestivaussagen macht, dann kommt man recht schnell an den Punkt, dass man sagt, wow, jetzt redest du aber für mich, ist das denn wirklich auch mein Ziel? Und wenn man in dem Moment was sagt, was der andere nicht bestätigt, dann hat man gleich wieder eine deutliche Kerbe in dieser Beziehungsebene geschaffen, die dann später geheilt werden muss, weil das ist bei allen. Also ich möchte jetzt Verhandlungen nicht als klassische Konfliktsituation bezeichnen, aber es ist schon nah dran. Ja. Es gilt immer, die Beziehungsebene muss funktionieren, dann kann man sich den Sachebenen wenden. Das ist halt, wenn man sich zum Beispiel mit seiner Partnerin streitet, kann man das tollste, logischste, beste Argument der Welt haben, wenn sie immer noch sauer ist, weil man das halt vorher blöd gesagt hat oder nicht so gesagt hat, wie sie es gerne hätte hören wollen oder wie auch immer, dann kommt es halt in dem Moment nicht an.
Also das ist richtig.
Erst Beziehungsebene, dann Sachebene.
Genau.
Willst du eins?
Ja, auf jeden Fall. Da geht noch einer.
Da geht noch einer. Wie viele haben wir denn noch?
Das ist, ich glaube, der vorletzte. Ne? Ja. Welche Informationen geben Sie der Gegenseite?
Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, mit in eurem Vorbereitungsmodus zumindest mal ein paar Minuten sich durch den Kopf gehen zu lassen. Was bin ich denn bereit, von mir in diese Verhandlung mit reinzupacken? Weil wir werden nachher noch über Strategien, über Techniken sprechen. Je mehr der andere über mich weiß, umso mehr gebe ich ihm die Möglichkeit, auch aktiv für mich mitzudenken. Vielleicht hat er ja andere Möglichkeiten oder einen anderen Entscheidungs- oder Kompetenzhorizont als ich und kann deswegen auch kreativere Lösungen irgendwo anstreben. Wenn ich das natürlich nicht mache und nicht bereit bin und nur sage, so, das ist mein Angebot dazu und nichts anderes, dann komme ich halt an der Stelle nicht weiter. Sollte man natürlich auch überlegen, clevere, geschulte und auch sehr, sehr harte Verhandler können natürlich auch bestimmte Informationen dann im Verlauf der Verhandlung wieder gegen einen verwenden, was wiederum gegen dieses Argument spricht. Deswegen sollte man halt drüber nachdenken, was kann ich unkritisch rausgeben? Beispielsweise, wenn man zusammensitzt und man weiß nicht viel über die Verhandlungsmacht des anderen, ist natürlich ein ganz, ganz klares Zeichen, wenn ich deutlich symbolisiere und signalisiere, wie sehr ich diesen Deal brauche, wie sehr ich mir wünsche, dass es klappt, dann geht natürlich meine Verhandlungsmacht auch ein Stück weit flöten und ich begebe mich genau in diese Situation. Kann auch das Gegenbeispiel haben, sollte man halt dann situationsabhängig sich klar überlegen. Was sagst du?
Ja, also es ist immer ich bin persönlich für mich, ich gebe immer relativ viele Informationen raus. Ne? Also jetzt nicht unbedingt jetzt über das Ziel des Gesprächs, also meinen Zielplan nicht, aber ich versuche schon viel zu Informationen hinüberzugeben, auch persönliche Informationen hinüberzugeben, weil ich einfach für mich gemerkt habe, das bricht manchmal so eine Gesprächsebene auch auf. Also ich kann anders an den Gesprächspartner herankommen. Ich habe für mich mal gelernt in jungen Jahren, dass mir auch nichts peinlich ist. Also ich habe mir früher, wo ich angefangen habe, auch zu Verhandlungen zu gehen oder Verhandlungen führen zu müssen oder auch vor vielen Leuten zu sprechen, halt immer vorgestellt, okay, mein Hosenstall ist offen. Ne? Also volles Blickfeld.
Moment, das ist der Moment, wo wir beide kontrollieren. Ja. Alles gut.
Nämlich ist es egal. Und deshalb, das ist einfach der Punkt, wenn mir das bewusst ist, ich mich da schon entspannt habe, kann ich auch über viele Dinge reden. Und dann ist es für mich auch nicht schlimm, wenn derjenige das mal gegen mich verwenden würde. Mhm. Natürlich überlege ich schon, was ich an Informationen herausgebe, ist ganz klar. Aber ich bin halt mit dieser persönlichen Ebene, das ist immer so im Gesprächsverlauf auch so ein Schwanken zwischen Sachebene, was du vor uns hattest, und Smalltalk. Ne? Mhm. Also es schwingt immer hin und her. Ne? Also wenn ich zum Beispiel merke, ich komme in ein Gespräch rein, also wo vielleicht ich schon merke, da ist eine angespannte Situation. Ne? Dann gehe ich halt nicht in eine Trotzhaltung rein, sondern dann fange ich halt über irgendetwas, was mir gerade passiert ist, an zu reden. Mhm. Einfach um ins Reden zu kommen und diese Situation zu entspannen. Gebe damit natürlich auch Informationen raus. Ne? Also ich gebe auch Informationen raus über mich, was ich so erlebt habe, auch mit meinen Kindern, wenn die irgendwas angestellt haben. Mhm. Weil ich mir sage, das ist okay, das ist ja passiert, das ist ja nichts, wo ich jetzt hinterm Berg halten sollte oder müsste. Man macht sich damit natürlich in manchen Situationen angreifbar, aber nur angreifbar, wenn man selber dieses Thema hat, wenn der dann etwas bringt, nach dem Motto, du kannst sowieso nicht toll leisten, weil du hast zwei Kinder, genau. Oder so. Wenn mir das egal ist, okay, dann ist das, siehst du das so, ich weiß, dass es für mich, dass es anders ist. Also wenn ich damit umgehen kann, kann ich viel geben. Und ich habe dabei festgestellt, dass es die Gespräche sehr vereinfacht, mhm. Sehr erleichtert und ich auch schneller zu meinem Ziel komme. Mhm. Ne? Und es gibt auch Verhandlungen, ist mir auch oft passiert, du gehst rein, du tust die ersten drei Sätze reden und merkst schon, okay, das wird heute nichts. Es geht manchmal ganz schnell. Weiß dann aber, okay, jetzt muss ich aber trotzdem Informationen rausgeben, weil wenn ich das Gespräch jetzt hier abbreche, ne, das kann ich nicht machen, dann geht der andere mit einem Mistgefühl raus. Ne? Genau. Und ich weiß zwar, ich brauche den nie wieder, aber es ist trotzdem ein Mistgefühl. Und das möchte ich nicht geben, weil ich mal nie weiß, wie das Leben spielt und wo ich den mal wieder treffe. Und dann gebe ich halt auch viele Informationen raus, wo ich dir sage, okay, wenn er die jetzt weiß, ist das auch okay. Ne?
Genau. Letztlich, du hast ja das Thema Kinder angesprochen. Das ist jetzt auch nichts, was irgendwo wegzudiskutieren ist. Die gibt es mal in deinem Leben. Und wenn du halt sagst, ich kann mir den Preis, den du gerade für dein Produkt, deine Dienstleistung aufrufst, einfach nicht leisten, ist das auch ein Fakt, der jetzt so geht. Oder ich bin nicht bereit, so viel zu bezahlen.
Ja.
Du hast noch zwei Sachen gesagt, die finde ich sehr, sehr spannend. Das sind auch Kommunikationsregeln, die man sich gerne merken darf und die man auch gerne anwenden darf. Das eine ist, der flexiblere Kommunikator gewinnt. Das heißt, derjenige, der nicht in der Lage ist, aus der Verhandlungssituation jetzt wieder in eine Smalltalk-Situation oder in eine entspanntere Situation zu wechseln, der wird es auch häufig nicht schaffen, wieder die Beziehungsebene zu kitten und wieder dort so ein bisschen Vertrauensaufbau zu machen. Das Zweite, was Holger gesagt hat, ist eigentlich in einem Wort zusammenzufassen, Authentizität. Ich zeige ein Stück weit, wer ich bin, wie ich denke, wie ich ticke. Damit zeige ich mich einmal präsent, aber natürlich auch angreifbar, aber so bin ich nun mal. Dazu hatten wir auch schon mal eine Podcast-Folge mit dir und deiner Frau Christina, wo sie auch sagt, ich habe da viel von meinem Panzer mittlerweile fallen lassen und bin halt einfach so, wie ich bin, mit all meinen Stärken, Schwächen und mit mir muss ich glücklich sein. Dieses authentisch sein ist was, was Menschen gerade in Bezug auf Vertrauen sehr, sehr anspricht, weil niemand möchte mit Robotern verhandeln. Niemand möchte mit Leuten, die halt, das war ja auch früher übrigens das Thema Kleidung. Wie geht man in Verhandlungen? Früher diese typischen Managementrunden, alle uniformer Anzug, uniformer Krawatte, weißes Hemd, das war auch ein Stück weit dazu gedacht, dass man sagt, ich kann nichts von dem Gegenüber irgendwo herleiten. Wie ist der? Wenn natürlich jemand jetzt zur Verhandlung kommt, der kommt mit gelbem Hemd, roter Hose, blauer Brille, dann kann ich mir bestimmte wieder psychologische Aspekte, wie der vielleicht ist, solange das nicht extra so ist, damit er mir irgendwas vorgaukelt, kann ich daraus ableiten.
Das hängt wirklich von der Verhandlung an sich ab. Also wenn ich jetzt Verhandlungen habe im Management-Ebenen, wie gesagt, hatte ich ja in der letzten Woche schon gesagt, da gibt es verschiedene Rollenverteilungen, die auch eingehalten werden, was man auch trainieren kann. Mhm. Wenn ich jetzt über einen Produktpreis verhandle oder mit einer Einzelperson verhandle, dann ist es wiederum eine ganz andere Situation. Da kann ich viel, viel mehr geben, dann kann ich auch viel, viel, viel mehr auf die Person eingehen. Bei solchen Rollenverhandlungen muss ich schon genau schauen, wie ticken die Leute, wo wollen die hin. Ja, also da mache ich trotzdem Smalltalk, gar keine Frage, einfach auch bestimmte Spieler aus diesem Spiel zu nehmen. Sonst kriege ich das gar nicht hin. Also da setze ich das auch bewusst ein. Da gibt man natürlich auch Informationen, aber da gebe ich jetzt natürlich nicht so wertige Informationen oder ja, Informationen, die einen gewissen Rückschluss auf eine gewisse Strategie im Gespräch
genau, oder die ziehen. Vielleicht auch im Tief-Business-Kontext genau. Dann vielleicht auch einfach nur Angst zu privat sind. Also ich habe die Erfahrung gemacht, gerade wenn es halt ein bisschen formaler wird, sind die meisten dann auch gar nicht bereit, über solche Themen zu sprechen. Da ist der Fokus dann doch noch eher auf das Business gerichtet.
Ja, das ist mir auch schon passiert. Ich habe mit Verhandlern gesagt, ja, was weiß ich hier, mein Kind damals hatte ich nur eins. Ja, und er hat das und das gemacht. Wie sieht es bei Ihnen aus? Und der Gegenüber hat gesagt, darüber will ich mit Ihnen nicht reden.
Lassen wir uns beim Thema bleiben, ja.
Klar, damit, und das ist wieder ein Punkt der Gesprächsvorbereitung. Wenn ich natürlich weiß, dass mir das passieren kann, dann kann ich natürlich auch antworten und sagen, oh, das ist super, ich wollte es Ihnen aber gerne erzählen. Ne? Und schon ist der andere wieder ein bisschen in der Mist, jetzt hat er was gemacht, was ich nicht gemacht habe. Das ändert mich wieder in dieser Gesprächssituation. Das ist das Spannende daran. Also man kann auch so einem Ball, der einem eigentlich so ein Totschläger ist, ne? So, ich will jetzt nicht mit dir darüber reden, das geht dich gar nichts an. Ne? Stell nicht so doofe oder gib nicht so doofe Informationen. Den Ball auffangen und wieder zurückspielen, sagen, okay, ich wollte es Ihnen gern sagen, weil ich finde, das tut uns hier das Gespräch etwas erleichtern. Ne? Und schon ist der wiederum in der Situation, okay, der andere ist einen Schritt vorgegangen, ich bin dem nicht gefolgt, Mist, ich bin jetzt in dieser Verhandlungssituation eigentlich wieder in der Defensive. Ne?
Weiß ja eigentlich in dem Moment, was Holger beschreibt, so ein klassisches Dominanzgerange ist. Genau. Und natürlich dann auch, das ist so ein bisschen... auf welcher Spielfeldhälfte bleibt der Ball am Ende liegen? Und wer natürlich sagt, okay, du hast jetzt für dich klar den Punkt festgelegt, aber ich akzeptiere das einfach nicht und gehe den Schritt weiter und lege den wieder zu dir, ob du das jetzt willst oder nicht. So fangen natürlich solche Sachen an. Spannend. Ich hatte gerade noch einen Gedankengang, der mir auch zu dem Thema einfällt. Wenn ich jetzt diese Gegenseite betrachte und mir überlege, was möchte ich dort alles preisgeben? Was lege ich alles auf die Waagschale? Dann kann man natürlich in diesen Smalltalk-Situationen auch sehr, sehr viel über das Gegenüber erfahren. Ich rede ja in meinen Coachings, in meinen Trainings extrem viel über Menschentypen, über Psychologie, wie sind wir, wie ticken wir. Und wenn man natürlich von dem anderen, aber das kriege ich nur, wenn ich ihn zum Sprechen bringe, wenn ich ihn dazu bringe, auch von sich ein Stück weit was zu zeigen, dann kann ich natürlich bestimmte Verhaltensweisen dann zusammen addieren und habe dann eine Richtung, wo ich sage, okay, der ist vermutlich so und so ein Typ, das kann ich dann im Gespräch noch ein bisschen verfestigen und dann kann ich viel zielgenauer und viel treffsicherer mit ihm kommunizieren.
Vollkommen richtig. Ne? Ich kann, wenn ich das analysiere, kann ich ein Gespräch lenken. Mhm. Ne? Worauf ich achten sollte, ich kann ein Gespräch lenken in eine gewisse Richtung zu einem gewissen Ergebnis. Was ich nicht lenken kann, ist, wie werthaltig die Information des Gegenübers ist. Genau. Ne? Also er kann mich trotzdem anflunkern, kann aber trotzdem in die Richtung gehen, wo ich hin will. Für mich ist dann in dem Fall, wenn ich zum Beispiel merke, manchmal merkt man es ja auch im Gespräch, das ist, er hat zwei Aussagen gemacht, die sich eigentlich irgendwo konträr widersprechen. Mhm. Ne? Dann versuche ich ihn trotzdem auf diesen Weg zu gehen. Also wenn ich dann zum Beispiel merke, das ist halt ein sehr extrovertierter Typ, dann versuche ich natürlich ein bisschen das Gas rauszunehmen, ne? Und ein bisschen, würde ich mal sagen, so an die Hand zu nehmen im Gesprächsverlauf. Ne? Und das finde ich deshalb sehr, sehr schön, dass du das angesprochen hast. Das ist wirklich ein Thema, diese Gespräche auch zu lenken. Mhm. Ne? Und in meiner Wahrnehmung muss ich unterscheiden zwischen dem Inhalt dessen, was gesprochen wird, und dem Verhalten, das, was die Person an den Tag legt.
Genau. Weil sonst haben wir wieder, und ihr merkt, darum dreht sich alles, sonst haben wir wieder das Thema Sach- und Beziehungsebene.
Richtig.
Und wenn ich halt einen sehr dominanten Typ habe und ich bin noch dominanter als er, dann macht der irgendwann zu. Macht also zu. Da gibt es nur Fressen oder gefressen werden. Mhm. Einer von beiden wird am Ende gewinnen. Wenn ich der bin, habe ich zwar diesen Konflikt für mich gewonnen, aber ich werde, wenn der nur eine Nuance mehr Verhandlungsmacht hat als ich, definitiv diese Verhandlung nicht gewinnen.
Ja.
Ein weiteres Thema, das, oder haben wir noch so ein...
Wir haben noch einen. Einer geht noch.
Wie sieht es denn mit der Zeit aus, Holger? Hast du das?
Ah, super. Ich habe das alles
super. Blick, ne? Ich sehe es nämlich
nicht. Ich bin blickig.
Deswegen hast du ja heute auch die Blume Fülle auf.
Ne, deshalb. Ja. Was wissen Sie über die Gegenseite?
Oh.
Das ist sehr spannend, ja.
Der Klassiker in Verhandlungen ist, wenn ich mich denn wirklich darauf vorbereite, dass ich natürlich versuche, über das Unternehmen, wenn es im Business-Kontext ist, was rauszubekommen. Vielleicht auch über die Person, vielleicht kennt auch jemand, der einen kennt, der den kennt, dass ich über diesen Typ, über das Entscheidungsverhalten, über das Kommunikationsverhalten, über die Art und Weise schon so ein paar Rückschlüsse schließen kann. Und dann kann ich natürlich auch wiederum ganz anders orientieren. Ist mein Gegenüber extrem Zahlen, Daten, Fakten verliebt, sollte ich in meiner Verhandlungsaktentasche, die ich mitnehme, ganz viele Zahlen, Daten, Fakten haben. Weil nichts wird den mehr auf die Palme bringen als solche Äußerungen. Naja, werden wir mal sehen. Ja, das passt schon irgendwie. Das ja, klappt. Kriegen sie irgendwas? Was ist das für ein Holz? Naja, ein schönes. Das macht ihn wahnsinnig. Mhm. Und sowas sollte ich natürlich im Vorfeld maximal versuchen rauszufinden. Dann, wie viele, das hatten wir schon besprochen, Verhandlungspartner sitzen mir denn gegenüber? Wer wird alles kommen? Wer entscheidet aus welchem Kontext? Wenn ich erst im Gespräch bin, fällt mir das ganz, ganz schwer herauszufinden. Ist das jetzt, angenommen, die sind alle sehr, sehr höflich, sehr freundlich, sehr nett, ist das jetzt der Techniker? Oder ist das der, der es am Ende finanziell entscheidet? Oder ist das der, der einfach nur sagt, ich sitze hier mit drin, weil ich über den beiden bin und muss hier eine Entscheidung mittragen, weil ich die am Ende durch meine Hierarchieebene verantworten muss. Mhm. Aber eigentlich ist mir das Thema, also ich wäre jetzt gern woanders, dann würde was anderes gern machen.
Ja.
All diese Informationen, die kann man sich doch heutzutage recht einfach verschaffen. Man kann bei Xing schauen, bei LinkedIn, man kann freiweg googeln, man kann vielleicht auch schon ein Stück weit im Smalltalk, wenn es zu diesem Termin geht, so ein paar Rückfragen stellen, da schon mal versuchen, so ein bisschen zu menscheln, irgendwelche Informationen herauszuziehen. Wenn das alles nicht hilft, dann halt wiederum die Smalltalk-Phase am Anfang nutzen, um zumindest dort erste Rückschlüsse zu ziehen. Mhm. Machst du also, das noch?
Bereitest
du
dich noch so vor, dass du
googelst und guckst und machst?
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, vor allen Dingen auch im, ich bereite ja auch viele Unternehmen und dort mache ich das bei jedem Unternehmen. Also ich google jedes Unternehmen, ich schaue mir, wie sind die, also sofern es von außen sichtbar ist, wie sind die Strukturen, wie geht es dem Unternehmen, wie sind sie im Kontext auch des Wettbewerbs drin. Und ich habe mittlerweile ein was gemacht, dass ich den Kunden im Vorabangebot schicke. Das heißt, ich habe ein paar Stunden, wo ich sage, okay, plus Reisekosten, die muss er halt aufwenden. Und dann gibt es erstmal so wie so ein ja, Kennenlernen, ne, so. Blind Date, nee, ist es ja dann nicht, aber
First Date,
ja. First Date mit dem Kunden. Das heißt, ich schaue mir erstmal an, okay, wie funktioniert denn das Unternehmen, bevor ich dann überhaupt weitergehe. Ne? Das kann ich jetzt nicht in allen Verhandlungen machen, aber im Unternehmensberatungsbereich zum Beispiel mache ich das mittlerweile so, weil ich einfach gelernt habe, du vertust dir zu viel Zeit, wenn du eine Verhandlung führst und dann fängst du wieder von vorne an, weil das Ergebnis gar nicht in die Entscheidungsebene gekommen ist. Also genau. Die Information wurde gar nicht weitergegeben. Das heißt, du fängst beim nächsten Mal wieder an und dann gibt es so viel Missverständnisse, die sich dann aufschaukeln. Das ist wie so eine Schaukel, die dann nach oben geht. Mhm. Und das ist eher negativ. Also von daher ist das aus meiner Sicht auch ein Muss, sich kundig zu machen, wer ist das Unternehmen, was, wer darf dort entscheiden, wie geht es dem Unternehmen, was hat das Unternehmen für eine Perspektive und für mich immer ganz doll wichtig ist, was hat das Unternehmen für einen Benefit aus der Zusammenarbeit mit mir.
Mhm, genau.
Weil das ist immer der Joker, den ich noch in der Hinterhand habe. Das heißt, ich muss mir bewusst machen, was hat das Unternehmen davon, wenn es mit mir zusammenarbeitet und da sollte ich zumindest 3-4 Vorteile definieren können. Ne?
Auf jeden Fall.
Weil und das ist egal, wo ich es mache, aber selbst wenn ich jetzt beim Einkäufer sitze, im Einzelhandel, muss ich mir Gedanken machen, was hat das Unternehmen davon, wenn es unsere Produkte listet. Ne? Das gibt ja Mehrwert. Der kann manchmal relativ einfach sein. Das kann sein, okay, wir sind ein regionaler Anbieter, der stärkt sein regionales Image. Der zeigt nach außen, ich unterstütze die Region. Das ist ein Benefit, den er aus der Zusammenarbeit zieht. Und dann kann ich ganz anders in eine Preisdiskussion einsteigen. Ne? Weil der Preis ist es mittlerweile nicht immer. Wir leben gerade in einer Phase, wo relativ viele Menschen relativ viel Geld haben. Mhm. Und deshalb erleichtert es das ungemein. Also ich nehme es zumindest so wahr, wo ich früher mit Kunden wirklich 2/3 des Gesprächs eigentlich nur um den Preis diskutiert habe, geht es heute 2/3 um die Dienstleistung, die du bringst und nicht mehr um den Preis. Ne? Sicherlich in manchen Branchen ist es immer noch sehr extrem, aber auch dort sollte ich mir bewusst sein, was ist der Benefit, den der Gegenüber hat. Also einmal, wie geht es dem Unternehmen, wer sind die Ansprechpartner, was sind die eventuell die Prozesse, die Entscheidungsebenen, die ablaufen oder die es gibt und natürlich, was ist der Benefit, den ich mitbringe.
Klar. Am Ende, warum soll er sich für Holger entscheiden, wenn er nicht einen klaren Nutzen hat? Und das ist auch ein Thema, was ich in meinen Coachings, in meinen Trainings immer wieder mit reinpacke. Die Kunden haben eine kürzere Zündschnur. Warum soll der Kunde sich von sich aus hinsetzen und überlegen, was bringt mir der Holger Erbe? Das solltet ihr schon im Gepäck haben. Das solltet ihr natürlich auch mundgerecht im Gepäck haben. Das heißt so, dass es für den Kunden tatsächlich ein Nutzen ist.
Und ich habe auch nichts davon, wenn ich jetzt mit dem Kunden einen Vertrag mache und am Ende mich nur rumärgere. Ne?
Ja.
Weil am Ende wird es meistens, haut es meine Kalkulation durcheinander,
genau.
Weil es ist jetzt egal, in welcher Branche ich das mache. Ne? Also selbst wenn ich es auf dem Bau mache oder so, wenn dann Haufen von Nachforderungen kommen, wenn irgendwelche Passus sind, wo Material dann mit einmal exorbitant teuer ist, wo du dich rumdiskutieren musst, ob es im Einzelhandel ist, wo mit einmal dann, weil sich die Produkte nicht laufen oder es Haufen Freiware geben muss oder Werbekosten, wie auch immer. Also das bringt dann nichts. Also wenn ich das am Anfang nicht geklärt habe, und auch ob das für mich vom Vorteil ist, und da sind schon viele dran gescheitert, es wird immer unterschätzt. Ne? Die sehen immer den Auftrag und wenn ich den habe, dann gehe ich durch die Decke. Das ist es manchmal nicht. Manchmal kann so ein Auftrag auch, wenn er falsch ausverhandelt ist, aus den falschen Gründen auch die Verhandlung beendet wurde oder mit dem falschen Ziel beendet wurde, kann es dem Unternehmen die Existenz kosten.
Klar. Weil Auftraggeber, Auftragnehmer wollen ja auch zusammenpassen, genau. Und sollten zusammenpassen, ja. Sonst wird es für beide sehr, sehr anstrengend.
Auf jeden Fall. Genau.
Und gerade an die Berater von euch, was Holger gesagt hat, das ist ein sehr, sehr guter Gedanke, dieses Angebot am Anfang erstmal nur über die Ziele des anderen zu sprechen, über die Abläufe, über die Prozesse, wo man hin möchte, das ist nicht nur eine gute Möglichkeit, erstmal den Fuß in die Tür zu bekommen, das ist sogar notwendig und erforderlich, weil sonst kommt man ja als ultimativer Superberater und sagt, ich weiß noch gar nicht, wer du bist, aber ich habe für dich die perfekte Lösung. Hand aufs Herz, es ist nicht glaubwürdig.
Ja, es war auch früher anders. Also früher hat man wirklich gesagt, man musste jeden Auftrag annehmen. Ne? Mittlerweile sind ja auch bei den Beratern die Fachkräfte weniger geworden, muss man mal so gnadenlos feststellen. Das heißt, man hat heute auch eine andere Verhandlungsposition und kann auch viel, viel weiter gehen. Das hat sich halt einfach in vielen Branchen geändert. Darum sage ich, es ist gerade eine Zeit, wo was eigentlich Dienstleistern sehr entgegenkommt.
Klar. Wenn Sie das halt richtig verstanden haben.
Wenn Sie das richtig verstanden haben.
Am Ende sind solche Gespräche, ihr kommt in einen Raum rein mit verbundenen Augen, irgendwo ist eine Dartscheibe versteckt, ihr habt drei Pfeile und müsst die Mitte treffen.
Genau.
Aber wenn ihr halt nicht diese Maske abnehmt in Form von Fragen stellen, in Form von mehr mit den anderen erfahren, wo ist überhaupt die Scheibe, in welche Richtung muss ich werfen, dann habt ihr kaum eine Chance, treffsicher zu agieren.
Genau.
Und was noch dazu kommt, wenn ihr natürlich auch die Pfeile offensichtlich aus Kundensicht in die falsche Richtung wirft, dann ist wiederum Beziehungssachebene, geht es wieder massiv auf die Beziehungsebene, weil natürlich sich diese Vertrauensbasis massiv damit einnimmt, weil die sagen, warum soll ich mich denn auf den einlassen, das, was der erzählt, halte ich für Stuss.
Ja. Genau.
Sag mal es offen.
Richtig. Ja.
So, damit haben wir das Vorbereitungsthema für heute beendet. Haben wir noch Zeit für ein anderes oder machen wir noch eine Folge?
Ja, wir machen bestimmt noch eine Folge, ne? So spannendes Thema. Ja, aber für diese Woche war es das erstmal, Martin. Jetzt hau ich dich hier raus aus dem Videocast jetzt raus. Euch draußen eine wunderschöne Woche, ganz viel Freude und ja, empfehlt uns weiter, liked uns, wenn ihr Kommentare habt, schreibt sie drunter. Da freuen wir uns ganz doll drüber und ja, bis bald, bis nächste Woche. Ciao und tschüss.
Tschüss.